ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster.
Ein Dienstagvormittag, der sich anfühlt wie ein Wochenstart. Und ich begrüße ganz herzlich zu SWR 1 Leute Professor Roberto Simanowski. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Medienphilosoph und Kulturwissenschaftler. Wie können wir uns das vorstellen, was Sie machen? Sitzen Sie den ganzen Tag da, konsumieren Medien und philosophieren anschließend darüber?
Naja, ich muss schon Medien konsumieren, damit ich weiß, worüber ich rede. Ja. Aber vor allem kommt es dann darauf an, dass man darüber philosophiert. Und der Unterschied der Medienwissenschaftler zu denen, die sich um die konkreten Medien kümmern, etwa Buch, die Literaturwissenschaft oder Film, die Filmwissenschaft, ist, dass wir uns nicht für die Bücher konkret interessieren oder was ist in dem Film oder was ist auf dem Foto, sondern wir fragen, was machen diese Medien mit den Menschen? Also wie verändert das Foto die Situation des Menschen und jetzt in diesem Falle, wie verändert die Sprachmaschine, also die KI, die Situation des Menschen?
Und das sprechen Sie gerade Ihr neues Buch an, die Sprachmaschinen und wie künstliche Intelligenz unser Denken, unser Schreiben, unser Lesen verändert. Ja, was sind denn überhaupt Sprachmaschinen? Vielleicht müssen wir die anfangs erstmal definieren.
Gut, im Englischen heißt es Large Language Models, ne, LLM. Wir kennen sie als Chatbot. Das sind sozusagen die Frontmodelle dann, die auf den großen LLMs aufsitzen. Und ich nenne diese Sprachmodelle Sprachmaschinen, weil sie faktisch das tun, was die Maschinen tun. Sie standardisieren bestimmte Vorgänge und wenn wir sie benutzen, dann bekommen wir so standardisierte Antworten oder sie haben eine bestimmte Verfahrensweise, wie bestimmte Sachen gemacht werden. Also wie bei der Bohrmaschine, wie man so ein Bohrloch bohrt, ja? Oder bei der Schreibmaschine, wie man eben Sprache auf das Papier bringt. Nur, dass wir hier eben im Unterschied zur Schreibmaschine, dass hier nicht die Sprache nach bestimmten Standards auf Papier gebracht wird, sondern dass nach bestimmten Standards Sprache generiert wird.
Und Sprache generiert eben durch die Sprachmaschinen und künstliche Intelligenz. Nur beim Wort künstlicher Intelligenz, da scheiden sich ja oft schon die Geister. Da muss man vielleicht auch erstmal klären, wo fängt die denn für Sie an bei den Sprachmaschinen?
Also auf diese Diskussion lasse ich mich nicht gerne ein, weil da kann man ja aus verschiedenen Gründen sagen, weil wir wissen ja nicht mal, was Intelligenz ist, ja, und gar nicht, gibt es die überhaupt künstlich, muss die nicht immer mit einem Körper verbunden sein und so weiter, aber was ist dann, wenn die KI in einen Roboter auswandert, hat sie dann einen Körper und so weiter.
Kann man tagelang drüber philosophieren.
Da kann man tagelang, das bringt ja nicht viel, also diese Begriffsdefinition. Wir können sagen, dass hier also eine nichtmenschliche Entität eine kognitive Fähigkeit entwickelt, also Denkvermögen, wie wir sie von den Menschen kennen. Nur, dass das auf einer anderen Grundlage passiert. Also um es gleich zu sagen, es sind statistische Verhältnisse, Mathematik und es sind nicht Lebenserfahrungen wie beim Menschen.
Und wenn Sie da jetzt in die Analyse gehen, wie Sprachmodelle eben unser Lesen, Denken, Schreiben verändern, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Seiten, weil ich könnte mir vorstellen, naja, das macht uns in erster Linie das Leben auch einfacher, aber vielleicht gibt es dann eben auch die negativen Seiten. Auf welche gucken Sie?
Nee, ich gucke auf beides. Also das ist ja das Problem. Vieles macht uns, die Medien machen uns die Dinge immer einfacher. Ja, also ein berühmter Medienwissenschaftler, Marshall McLuhan aus Kanada, der sagt in den 60er Jahren, die Medien sind eine Extension of Man. Die sind eine Ausweitung des Menschen. Ich komme mit dem Auto zum Beispiel schneller von A nach B. Aber die Medien sind auch eine Amputation des Menschen. Ich werde natürlich nicht meine Beinmuskeln trainieren, wenn ich von A nach B mit dem Auto fahre. Und das ist eben mit jedem Medium so. Ne? In bestimmten Fragen ist das egal. Also wir müssen uns nicht mehr an alles jetzt selbst erinnern, wenn wir das aufschreiben können. Ja? Dann können wir unsere Denkkapazitäten fürs Denken benutzen, statt fürs Erinnern. Ja? Aber bei der Sprachmaschine ist das dann eben so eine Frage. Also wir können natürlich einfacher dann kognitive Tätigkeiten abgeben an die Sprachmaschine und die kann uns dann unsere Texte schreiben oder konzipieren und so weiter. Aber wenn wir das nicht mehr machen, dann verlieren wir das natürlich. Und diese beiden Seiten muss man immer in Betracht ziehen.
Als Medienphilosoph beschäftigen Sie sich intensiv mit Sprachmaschinen. Die begegnen uns natürlich auch laufend im Alltag. Und jetzt ist es interessant, wie die unsere Sicht auf die Welt beeinflussen können. Jetzt war gerade Ostern. Sie sprechen dann in Ihrem Buch vom Pfingstwunder 2.0. Was hat es denn damit auf sich? Passt ja gerade.
Ja, na gut. Also das Pfingstwunder war ja, dass man faktisch die Sprachverwirrung, die der Turmbau von Babel mit sich brachte, ja, und damit ja auch die verschiedenen Kulturen, die sich dann entwickelt haben und damit eben auch unterschiedliche Ansichten auf die Welt und wie man Dinge macht, dass die wieder aufgehoben wurde, insofern als die Jünger Jesus dann in allen Sprachen gesprochen haben, in den Sprachen der Zuhörer, die es da gab. Und das ist eine Sache, das ist auf der auf der banalen Ebene ist das das, was die KI heute per Default kann. Sie kann in Echtzeit übersetzen. Ja? Ja. Aber der Punkt ist, dass die auch alle die gleiche Message bekommen haben damals in den unterschiedlichen Sprachen. Also diese eine Message, diese eine Botschaft von Jesus Christus. Ja. Und das ist das, was die Sprachmaschine eben auch macht. An alle Kulturen, in den Sprachen dieser Kulturen, bringt sie ja die gleichen Kontexte. Wenn sie in Brasilien eine Frage stellen zu einem heiklen kulturellen Thema, ne, was hältst du von der Ehe für alle oder von Schwangerschaftsabbruch, kriegen sie wahrscheinlich die gleiche Antwort von ihrer Sprachmaschine, wie wenn sie das woanders machen, in Indien oder in Deutschland.
Müsste ich dann also das Land jeweils immer dazu packen, um dann eine differenziertere Antwort zu bekommen?
Das wird nicht viel Unterschied machen.
Woran liegt's?
Nein. Also wenn Sie sagen, beschreibe das jetzt aus der Perspektive der indischen Kultur, würden Sie schon eine unterschiedliche Antwort kriegen. Also das ist das sogenannte Persona-Prompting, das Sie der Sprachmaschine vorgeben, als welche Person Sie ein Thema jetzt betrachten soll. Und dann werden die statistischen Verhältnisse da umgestellt. Und dann guckt sie eher nach Texten, die eben aus diesem Kulturkreis kommen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort dann auch anders ausfällt als bei den Texten, die aus dem westlichen Kulturkreis kommen.
Nur wenn Sie jetzt sagen, kriegt man überall auf der Welt die gleiche Antwort. Heißt das, solche Sprachmaschinen neigen dazu, uns alle irgendwie gleich zu machen?
Das ist meine Vermutung und auch die ersten Ergebnisse, die es dazu gibt. Es gibt inzwischen empirische Studien. Eine kam raus im Oktober. Kurz nachdem das Buch erschienen ist, kam diese Studie raus, die heißt Artificial Hive Mind, künstlicher Schwarmgeist. Und die haben 70 Sprachmodelle geprüft mit verschiedenen Fragen und haben festgestellt, dass die faktisch alle ähnliche Antworten geben, inhaltlich.
Ja.
Und das heißt, dass dass das also wirklich so ist, dass es zu einer Gleichschaltung des Denkens führt, und zwar weltweit, wo diese Sprachmaschinen eingesetzt wurden. In der Studie waren dann allerdings keine nicht europäischen oder nicht westlichen dabei, nur chinesische waren dabei. Aber es gab es keine indischen oder arabischen, und es gab keine afrikanischen oder so. Also diese Studien stehen noch aus.
Um zu verstehen, wie diese Sprachmaschinen arbeiten, sie liefern immer wieder hochinteressante Beispiele, zum Beispiel Napoleon. Wenn man nach Napoleon recherchiert, quasi, was fällt da auf?
Naja, das ist das Beispiel mit dem Kollaps, Modellkollaps oder mit der Inzest-KI, ne, wie man so schön sagt. Also die bringen ja das, was am meisten in den Daten ist. Und stellen wir uns mal vor, Sie sind eine junge Historikerin, die eine ganz neue Perspektive auf Napoleon vermitteln will. Und die muss ja jetzt irgendwie in die Sprachmaschine rein, und Sie schreiben einen Artikel und Sie finden vielleicht auch Anhänger, die das ähnlich sehen und dann das aufnehmen und auch so schreiben. Werden Sie den Blick auf Napoleon ändern können? Schwierig. Also wenn jetzt gerade, weil die hat ja schon eine bestimmte Perspektive auf Napoleon, und die wird ja schon abgefordert und die wird ja auch repetiert in den Outputs dieser Sprachmaschine. Und wenn Sie dann noch einen Blockbuster haben, einen Film über Napoleon, und alle jetzt über Napoleon sprechen, dann sind die Trainingsdaten so voll mit bestimmten Perspektiven, dass Sie mit der alternativen Perspektive mengenmäßig gar nicht mehr dagegen ankommen.
Also was ich da mitgenommen habe beim Lesen, dass im Internet ist halt etwas zu finden, was von einer Masse reingestellt wurde, und das müssen nicht unbedingt die Menschen sein, die Ahnung haben, weil die Menschen, die Ahnung haben, in den seltensten Fällen geben die das eben ins Internet, sondern die stehen im Hörsaal und geben ihr Wissen dort weiter. Also im Grunde kommen wir da zu der These, warum uns diese Sprachmaschinen verdummen.
Das kann man so sagen, ja. Obwohl die AkademikerInnen heutzutage stellen ihre Sachen auch ins Internet. Die wissen ja auch,
dass sie ihr
Publikum abholen müssen. Aber die kommen natürlich nicht, mengenmäßig nicht an gegen all die anderen Ansichten. Das ist der Tod der Experten. 2.0 nenne ich das. Ja, der erste Punkt war, dass wir sowieso um die Aufmerksamkeit mit all den HobbyhistorikerInnen kämpfen müssen. Aber jetzt können die eben durch die KI auch noch kluge Sachen über Napoleon sagen, aber klug insofern, als sie die KI benutzen dafür, und die KI sagt ihnen eben das, was bisher das Kluge war, aber nicht die neue alternative Perspektive.
Als Medienphilosoph haben Sie sich intensiv mit Sprachmaschinen auseinandergesetzt. ChatGPT, Grok, da gibt es ja eine ganze Reihe. Wie unterscheiden sich die denn?
Die beiden, die Sie gerade genannt haben, unterscheiden sich in ihrer politischen Ausrichtung. ChatGPT wurde sehr früh als Vogue verschrien, weil es eben sehr auf das politisch korrekte Sprechen achtete. Da gibt es interessante Anekdoten dazu, die auch sehr extrem sind. Und Musk, der hatte sich ja dann recht früh von OpenAI getrennt und also da gab es andere Querelen, weil sie ihnen nicht dort die Führung übergeben wollten. Und dann hat er gesagt, er macht ein Truth-GPT. So sollte das erst heißen, am Ende hieß es dann Grok, aber auf jeden Fall war sein Ziel, das politisch neutral, wie er nannte, zu machen, was es natürlich nicht ist. Also erstmal hat man festgestellt, dass es genauso woke ist wie die anderen. Da gab es einen Artikel dazu im Jahr 23. Und jetzt inzwischen folgt es natürlich Musk Perspektive, die sehr rechtskonservativ ist. Und da gibt es eben auch traurige Anekdoten dazu.
Ja, stimmt es, dass das Sprachmodell Grok erstmal nach der Meinung von Elon Musk gefragt hat, dass das anfangs so programmiert war?
Es gab diesen Punkt, ja. Das hat man wieder rausgenommen, weil sowas lässt sich natürlich nicht durchsetzen. Aber es gab diesen Systemprompt, dass das System schaut, was Musk so auf X geäußert hat und danach dann seine eigenen Antworten ausgerichtet hat.
Und jetzt gibt es ja viel Kritik, dass Sprachmodelle eine politische Richtung haben. Sie haben das gerade angesprochen. Und vor allem linksorientiert sein. Beim Beispiel Elon Musk muss man da ja widersprechen.
Ja, natürlich. Das ist dann rechtsorientiert. Und das verwundert uns auch nicht. Ne? Das ist ja seine Einstellung, dass er das macht. Aber was das zeigt, ist, dass man eben die Sprachmodelle, die Sprachmaschinen nicht so einfach akzeptieren kann. Also es sind keine neutralen Sprachmaschinen, die jetzt wirklich nur nach der Statistik handeln. Und da muss man vielleicht das auch noch technisch erklären. Also einmal kommt es natürlich darauf an, was alles in die Trainingsdaten hineingeht. Und wenn ich da mehr Bücher nehme von konservativen Leuten oder Texte, sagen wir mal Texte, weil es sind ja nicht nur Bücher da drin, also sind ja auch Online-Texte und so weiter, Kommunikation von sozialen Netzwerken, diese Texte. Wenn ich da mehr konservative Quellen abrufe, dann kriege ich natürlich auch solche Antworten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es einen zweiten Erziehungsgang gibt, das sogenannte Feintuning. Und man kann es, manche sagen auch, das ist das Umerziehungslager, wo dann den Sprachmaschinen das politisch korrekte Sprechen beigebracht wird, wie sie also bestimmte Themen besprechen sollen. Und das überschreibt die Bias, die die Trainingsdaten haben.
Und jetzt liegt Ihr Forschungskern darin, zu schauen, wie wir uns aufgrund dieser Sprachmodelle verändern. Was machen Sie da aus?
Na gut, die Frage ist natürlich, die Sprache ist ja faktisch das Kommunikationsmedium, mit dem wir uns selbst und die Welt verstehen. Ja? Nicht nur mit dem wir uns ausdrücken gegenüber anderen, sondern auch uns selbst verstehen. Ja? Also dieser schöne Spruch von der Sprache als dem Haus des Seins. Die Welt lebt in der Sprache, in den Begriffen und wir haben nur Zugriff zu ihr über diese Begriffe. Ja? Weswegen ja die Eskimos eben 50 Begriffe für Schnee haben. Ja. Und man sie übrigens, was auch zeigt, dass sich so etwas geschichtlich ändert, die Eskimos gar nicht mehr Eskimos nennen darf, sondern Inuits. Ne? Also ohne bestimmte Begriffe gibt es bestimmte Phänomene in der Welt nicht. Ja?
Und die Veränderung auf uns, lässt sich da schon was ausmachen, wie wir uns verändern, unser Lesen, unser Schreiben, unser Denken?
Ja, zum einen muss man sagen, dass wenn die Sprachmaschinen dann immer bestimmte Begriffe benutzen, dass das natürlich dann auch das einschränkt, die Perspektiven, die wir auf die Welt haben. Also es gibt eine bestimmte Perspektive vor und es schränkt sie ein, weil sie nicht mehr bestimmte Perspektiven mitnehmen. Ja, also die Sprachmaschine kann man sich ja wie so eine Verhinderungsbibliothekarin vorstellen.
Das ist die berühmte Filterblase, von der Sie jetzt sprechen.
Ja, ne? Genau, das ist die Filterblase. Ja? Ja. Also früher, da sind wir in die Bibliothek gegangen und die Bibliothekarin hat uns gesagt, wo wir die Bücher finden zu unserem Thema. Ne? Ja. Und dann haben wir auf dem Weg dahin viele andere Bücher gesehen, die zum gleichen Thema aus einer anderen Perspektive was sagen und dann haben wir die auch noch mitgenommen und so merkten wir, wie komplex das Thema eigentlich ist. Jetzt sagt die Verhinderungsbibliothekarin, die Claude oder Gemini oder ChatGPT heißt, was willst du denn wissen? Ich habe alle Bücher gelesen, hier ist die Antwort. Und dann kriegen sie eine Antwort, die ein Mix aus all diesen Büchern ist, der ausgewogen sein mag, aber ich kann das nicht kontrollieren, nach welchen Kriterien diese Bibliothekarin sozusagen das mixt. Und vor allen Dingen kriege ich eben keinen anderen Mix und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, wie ich es gemixt hätte. Also wenn ich die verschiedenen Bücher selber gelesen hätte.
Also die Quellen fehlen uns dazu.
Wir haben keinen Zugang mehr zu den Quellen. Das Medium stellt sich zwischen uns und die Quellen. Was übrigens ein Medium immer macht, davon kommt der Begriff, ja. Es ist in der Mitte, es stellt sich zwischen A und B. Und das kann eben gut sein, weil es dann A und B verbindet, wie zum Beispiel das Auto zwei Orte verbindet oder das Fernrohr mein Auge mit dem Objekt da in der Ferne verbindet. Aber es stellt sich auch dazwischen in diesem Falle, weil ich nicht mehr den direkten Zugang zu diesen Quellen habe.
Wir sprechen über Sprachmaschinen, was die mit uns machen. Und Sie haben da viele Analysen zu gemacht als Medienphilosoph. Was hat denn so eine Sprachmaschine mit einer Salatschüssel und mit einem Schmelztiegel zu tun? Sie können uns da aufklären.
Ja, da benutze ich die Begriffe aus der Soziologie, aus der Migrationsforschung. Ja. Und das schließt vielleicht ganz gut an das von vorhin. Ja. Wenn wir verschiedene Bücher haben, die wir alle noch selber lesen, dann ist das wie eine Salatschüssel. Die sind dann alle da drin. Sie sind dann zwar zusammen zu einem Thema, aber sie haben ihre Konturen noch. Sie sind noch erkennbar als ihre eigenen Stimmen, wie eine Salatschüssel mit ihren eigenen Geschmäckern und so. Wenn Sie jetzt aber den Schmelztiegel haben, wo alles zusammengeschmolzen wird, dann haben Sie das nicht mehr.
Das ist die Sprachmaschine.
Und das wäre die Sprachmaschine, die dann nach statistischen Erwägungen das alles, was sie gelesen hat, also diese verschiedenen Bücher zusammenbringt und ihnen eine Antwort gibt und nicht mehr verschiedene. Und in dieser einen Antwort sind dann diese unterschiedlichen Bücher irgendwie drin. Aber ich sehe die selber nicht mehr. Die Konturen sind verloren.
Sie stellen als Literaturwissenschaftler, der Sie auch sind, dann immer wieder auch Bezüge zur Literatur her, auch zu Philosophen. Also Goethe fällt da zum Beispiel auch jetzt. Und Goethe wollte ja auch den Weltbürger schaffen. Also der war da ja sehr fortschrittlich im Denken. Und wenn wir da einen Vergleich starten würden, wie sieht denn der jetzt zu heute aus?
Also man könnte ja fast meinen, dass es die Verwirklichung seines Weltliteraturkonzepts ist, weil die Sprachmaschinen, die benutzen ja Texte, also alles, was mit in Buchstaben, in Litera vorliegt, nicht nur Bücher, aber also in meinem weiteren Literaturbegriff, aus der ganzen Welt. Und sie exportieren es ja dann auch, wie wir vorhin schon sagten, in die ganze Welt, überall dahin, wo die Sprachmaschine benutzt wird. Aber es ist eben nicht die Weltliteratur 2.0, weil das, was Goethe vorschwebte, war, dass wir verschiedene Bücher eben lesen und dann diese verschiedenen Perspektiven kennenlernen. Da sind wir wieder bei der Salatschüssel. Ja? Und das haben wir gerade nicht.
Ist es denn so negativ, jetzt mal andersrum gefragt, wenn wir halt Zusammenfassung bekommen, wenn wir in Eile sind, guckt man noch mal schnell was nach und kriegt dann ja doch noch mal Stichworte. Man könnte das Ganze ja auch versuchen, positiv zu sehen. Wo ist für Sie die Gefahr da?
Ja, die Gefahr ist die, dass ich ja nicht weiß, nach welchen Kriterien die Sprachmaschine das macht. Ich meine, wir fassen ja alle die Dinge, die Informationen, die auf uns zukommen, die Bücher, die wir lesen, unterschiedlich zusammen. Sie und ich, wenn wir die gleichen Bücher lesen würden, würden wir wahrscheinlich verschiedene Dinge da herausfiltern. Ja. Und das hängt mit unserer Biografie, mit unserer Lesebiografie zusammen, mit den Gesprächen, die wir geführt haben, wie wir aufgewachsen sind und so weiter. Das macht uns ja auch aus. Das ist unsere Identität. Das ist gelebtes Leben. Und so begegnen wir dann anderen mit ihrem gelebten Leben. Und das ist ja auch das Interessante in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, aber wenn jetzt die ganze Kommunikation übernommen wird von einer Sprachmaschine, die faktisch jedem die gleiche Mischung gibt, aufgrund ihrer statistischen Erwägungen, dann geht diese Vielfalt verloren und da geht einiges verloren im Zwischenmenschlichen.
Gucken wir mal drauf, wie das vielleicht in Zukunft ist, dann, wenn wir auf Schulen, wenn wir auf Bildung gehen. Sie schreiben da von einer App zur Bewertung von Schülerarbeiten, Phobis. Wie gehen diese Apps vor?
Ja, das sind so Apps, mit denen man dann Texte bewerten kann in diesem Falle. Ne? Und da hat man festgestellt in einer Studie, dass die Texte, die mit der Sprachmaschine geschrieben wurden, am besten bewertet hat. Ja? Also im Grunde die Erklärung ist, dass diese Texte eben am meisten dem Mainstream entsprachen, auf den die Sprachmaschine ja eigentlich zielt, wenn sie immer sozusagen nach dem Wahrscheinlichsten sucht.
Es gibt ja ganz viele Studien über die Algorithmen und wie die Algorithmen im Grunde arbeiten und was sie dann über uns wissen. Sie zitieren eine Studie über Facebook-Likes. Wie war das?
Da hatte man festgestellt, dass man mit 150, glaube ich, waren es Likes, die man von jemandem weiß, die er woanders gegeben hat, ihn besser kennen würde als seine Eltern und mit 300 besser als der Partner und so. Man hat da nicht gesagt, wie viele Likes man kennen muss, um den Menschen dann besser zu kennen, als er sich selbst kennt. Ja. Ja. Aber worum es geht, ist, dass man eben aus bestimmten Informationen, die wir als banal betrachten mögen, ja, wir mögen das und wir liken das und das, dass man, wenn man die zusammenführt und eben mit anderen vielen tausend Informationen, Likes vergleicht, dass man dann bestimmte Rückschlüsse ziehen kann. Das Stichwort im Fachjargon heißt Data finds data. Ne? Also die Daten finden Daten. Mhm. Daten, die banal sind, finden andere Daten, die mir vielleicht, die nicht banal sind.
Daraus entsteht ein Bild.
Zum Beispiel meine religiöse Einstellung oder meine sexuelle Einstellung kann man aus diesen Likes erfahren. Und ob ich das dann öffentlich haben will als Information, das ist dann die große Frage. So, und jetzt stellen wir uns vor, wir reden mit den KIs über alles.
Ja.
Und nicht nur über Banalitäten. Da wissen wir ja sogar, dass wir die geheimsten Informationen oder Gefühle und Gedanken preisgeben. Anders können wir ja nicht kommunizieren. Aber wir wissen nicht, wo diese Informationen enden und wer was mit ihnen gemacht wird und wer sie dann kauft am Ende.
Ja, und es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Die SR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein. Aus Stuttgart schreibt uns zum Beispiel John Wasami und sagt, naja, die Darstellung hier ist doch sehr einseitig, weil inzwischen ist das doch auch ganz gut. Und man kann auch die Einseitigkeit durch entsprechendes Prompten vermeiden und da ist schon ein bisschen Eigenverantwortung vom User gefragt. Aber zum anderen dienen die Modelle nicht nur zur Recherche von Wissen, sondern es gibt eine ganze Menge von Anwendungsmöglichkeiten. Und er zitiert dann ja die Zusammenfassung von Texten, hat man schon erwähnt, Erstellung von zeitraubenden banalen Briefen oder Erstellung von Konzepten, Trainingsplänen, Reiserouten, Datenanalyse. Was sagen Sie?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Ne?
Ja.
Also auf jeden Fall stimme ich zu, es fängt mit dem Prompten an. Ne? Also deswegen die Promptologie als neues Feld der Digital Literacy, der Medienkompetenz ist ganz wichtig, dass wir auch wissen, wie wir prompten müssen, um zu unseren Zielen zu kommen. Zum Beispiel, dass wir keine rhetorischen Fragen stellen, findest du auch, dass das so und so ist? Ja? Sonst kriegen wir natürlich so eine Antwort.
Vorgefertigte ne? Antwort.
Ja, also wir müssen möglichst neutral fragen und auch möglichst konkret und so weiter.
Prompt also, müssen Sie vielleicht einfach kurz mal erklären, den Begriff.
Ja, das ist der Text, den ich eingebe, um eine Information zu erhalten, ne? Was auch immer das dann ist. Ne?
Ja. Und wenn wir das Beispiel jetzt von John weiterdenken,
hier mit Reiserouten und so weiter. Was er dann sagt, also mit den Texten, dass es bestimmte Texte, die die KI übernehmen kann, da stimme ich ja zu. Also mechanische Texte oder so. Die Ärzte freuen sich, dass sie ihre Berichte nicht mehr selber schreiben müssen oder dass die KI ihnen dabei hilft und sie dann mehr Zeit haben für den Kontakt mit den Patientinnen.
Ja.
Das ist ja schon richtig. Ne? Und bei den Reiserouten, da fängt es vielleicht schon an, problematisch zu werden, weil klar, ich lasse mir da eine Reiseroute von der KI ausarbeiten. Aber erstens weiß ich da nicht, welche Kriterien die benutzt. Also wahrscheinlich benutzt sie so wieder den Mainstream, also was die meisten gut finden. Das sind ja Daten, die vorliegen. Danach baut sie dann meine Reiseroute vielleicht auf und ich schaue mir dann die Sachen an, die sich auch die anderen alle anschauen.
Ja. Ja,
aber vielleicht interessieren mich ja andere Dinge viel mehr, die ich herausgefunden hätte, wenn ich einfach so selber mir einen Plan gemacht hätte oder geschaut hätte, was es alles gibt und dann hätte ich nach meinen Kriterien entschieden, wo lang ich fahre. Und der zweite Punkt ist ja noch, es kann ja auch manipuliert werden. Ich weiß ja nicht, ob da jemand dann einen Werbevertrag hat mit der KI und die mich dann sozusagen an diesem Restaurant extra vorbeischickt.
Ja, und wahrscheinlich die Werbung bekomme ich dann ja sowieso. Also das ist ja dann auch automatisch, wenn ich etwas eingegeben habe und suche nach etwas, dann kriegt man ja automatisch dann auch in den nächsten Tagen die und die Geschichten, die dann auf das Gesuchte auch passen. Das wird sich nicht ändern.
Das wird sich nicht ändern, nein. Also da gibt es eine Informationsasymmetrie, die wissen, die KI oder die Unternehmen, die damit arbeiten, auch jetzt mit den sozialen Medien, die wissen natürlich mehr über uns, als wir über sie wissen. Und die benutzen das, um ihre berechtigten Konsum- oder Marktinteressen durchzusetzen.
Aus Ulm fragt Ruth Thierer, was hält denn Herr Simanowski von Perplexity? Hier bekommt man Quellennachweise und kann, wie in einer Bibliothek, selber sich noch schlau machen. Was sagen Sie?
Ich finde das sehr gut, ja. Also das ist genau das, was wir brauchen. Ne? Da können wir die KI benutzen, um uns um Dinge abzukürzen, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, dann selber nachzuschauen, was wir auch unbedingt tun sollten. Und wir sind nicht darauf angewiesen, auf Kriterien zu akzeptieren für die Zusammenfassung, die wir nicht kennen. Nun, das Problem ist natürlich dann auch immer, man muss dann auch immer schauen, welche Quellen werden denn angegeben. Und da muss man sich auch immer fragen, warum diese und nicht andere. Und da hört es dann schon wieder auf. Das ist dann in der Bibliothek, unser Beispiel von vorhin, anders. Da sehe ich all diese Bücher da stehen, und zwar alle.
Ja.
Aber hier werden mir bestimmte Quellen angegeben. Und da muss ich mich auch immer fragen, warum diese und nicht andere. Also es darf dann auch nicht da aufhören.
Klingt nach viel Arbeit am Ende.
Das ist ja das Grundproblem. Das ist das Grundproblem. Wir müssen faktisch den inneren Schweinehund überwinden, die Technik nicht dazu zu benutzen, wozu sie ja eigentlich entwickelt wurde. Nämlich uns das Leben zu vereinfachen.
Doch haben wir ja alle keine Zeit. Also werden wir wahrscheinlich genau da hängen bleiben und sagen, ach komm, Quelle jetzt egal. So wird man das im Alltag wahrscheinlich vorgehen.
Das ist das Problem. Und das ist ja auch das ist das Dilemma dieser ganzen Geschichte. Ja? Also wenn man das Ganze mit der Manipulation und dem Kommerziellen mal wegnimmt, ja, dass wir da auch sozusagen als Werbekunden missbraucht werden oder manipuliert werden und so weiter. Das Problem dieser Technik ist, dass wir sie uns geschaffen haben, um uns das Leben zu erleichtern. Das ist ja prinzipiell in der Technikgeschichte so die Motivation, warum man immer wieder neue Innovationen, neue Erfindungen macht. Und dass wir hier aber an einem Punkt angelangt sind, wo man sich fragen muss, ist das wirklich eine gute Idee, dass wir uns von der kognitiven Tätigkeit befreien, vom Denken?
Ja, und wie schon geschrieben bei Ihnen und wie die Studien schon zeigen, wir werden durch die künstliche Intelligenz dümmer. Und vor 3 Jahren hat der Deutsche Ethikrat auch schon gewarnt vom Verlust kognitiver Fähigkeiten durch die Automatisierung. Aber es wird nichts im Grunde dagegen unternommen.
Genau. Ich meine, es liegt auf der Hand, dieses De-Skilling, ja, wie man es nennt, oder wir hatten es vorhin von der Amputation gesprochen, die Amputation des Denkvermögens, würde McLuhan wahrscheinlich in diesem Falle sagen. Es wird nichts dagegen unternommen. Ja, weil es eben so schwierig ist. Man kann ja nicht die Technik verbieten.
Welche Motivation gäbe es denn zu sagen, mag ja manche Menschen geben, die sagen, ach, ich hab's lieber bequem und bin dafür ein bisschen dümmer. Aber vielleicht gibt's ja auch einen Anreiz zu sagen, nee, wir wollen so eben nicht werden.
Naja, also Immanuel Kant mit seiner berühmten Spruch, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, sagte, dass das eine Pflicht sei, dieser Ausgang. Man darf das nur kurz aufschieben, aber man ist es faktisch der Menschheit schuldig, dass man selber aus der Unmündigkeit sich herausarbeitet. Und insofern ist das gar nicht mehr Privatsache zu verblöden, wenn man so will, sondern ich bin es faktisch ich bin es einem funktionierenden demokratischen Wesen schuldig, dass ich mich auch zu einem kritischen Bürger, und kritisch heißt jetzt nicht nur, dass ich gegen etwas bin, sondern dass ich eben versuche, Dinge zu verstehen und nicht alles einfach nur unkritisch aufnehme, dass ich mich zu einem solchen Bürger entwickle.
Da sind wir im Grunde bei der Schule. Also da ist dann das Thema, wo fange ich mit der Aufklärung über eben solche Sprachmodelle an?
Ja, die Schule wäre ein wichtiger Raum, wo ich das kontrolliert faktisch praktizieren kann, wie ich mit KIs umgehe. Und ich halte da gar nichts davon, dass man diese Technologie aus dem Schulraum verbannt. Denn dann hat man gar keine Kontrolle mehr darüber, wie SchülerInnen damit umgehen, sondern man muss es in den Unterricht einbauen. Und da gibt es auch Möglichkeiten, das so einzubauen, dass diese Technologie nicht das Denken verhindert, sondern sogar noch fördert.
Wobei es ja in skandinavischen Ländern schon so ist, dass man zu der Erkenntnis gekommen ist, also jeder ein Handy zu haben, das bringt überhaupt nichts. Aber wie dann Technik von einer Lehrkraft eingesetzt wird, das kann dann sinnvoll sein. Also zu sagen, jeder Schüler braucht ein Tablet, ist keine Digitalisierung.
Ja, ich weiß, in Schweden hat man das halt früh eingeführt, ne? Und jetzt macht man eine De-Digitalisierung, weil man merkt, dass das nicht viel bringt, wenn man über die Geräte nur operiert. Ich bin auch für eine spartanische Nutzung dieser Geräte. Und ich glaube, man kann auch über die Folgen sozialer Netzwerke, sozialer Medien oder digitaler Medien im Generellen oder der Sprachmaschinen für die Gesellschaft sprechen, ohne dass man am Computer sitzt. Man muss das natürlich wissen, was da passiert. Und insofern muss man Kontakt mit dem Computer haben. Ja. Aber man braucht jetzt nicht am Laptop das im Klassenraum machen. Das sind einfach Gespräche, die man da führen muss. Und da geht es darum, dass man Argumente versteht. Das ist das, was man da trainieren muss.
Und aus Esslingen schreibt uns Eugen, der sagt und erinnert an die Erfindung des Rades und ob wir jetzt nicht an der weiteren Stufe in der Entwicklung der Menschheit stehen, die mit einfachen Werkzeugen begonnen hat. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach gar nicht so verrückt machen.
Naja gut, ich meine, wir können sogar noch weiter zurückgehen zum ersten Werkzeug, zum Knochen, das als Schlagwerkzeug benutzt wurde. Da gibt es einen berühmten Schnitt, der berühmteste in der Filmgeschichte, in Stanley Kubricks 2001, der Menschenaffe im Kampf um ein Wasserloch gegen eine feindliche Horde, benutzt der eine einen Knochen als Schlagwerkzeug und wirft dann nach erfolgtem Mord den Knochen siegestaumelnd in die Luft und dort verwandelt er sich in ein Raumschiff.
Ja.
Und genau das ist es. Sobald man das einmal begonnen hat, ja, dass man darüber nachgedacht hat, wie man die Welt verbessern kann durch Werkzeuge.
Können wir nicht aufhören.
Und das Raumschiff ist dann die logische Konsequenz. Alles, was dazwischen passiert, kann man auch wirklich, da hat der Kubrick völlig recht, rauslassen. Und nach dem Raumschiff, und in dem Raumschiff steht ja schon HAL 9000, der Supercomputer, der dann die Menschen, Dave und den anderen, nicht mehr reinlässt, weil er weiß, dass die ihn abschalten wollten. Und also haben wir schon die KI vielleicht, also unser Schicksal mal in der Zukunft, wie man sagt, dass die sich gegen uns wenden wird.
Sie kommen ja im Buch mit einem ähnlichen Beispiel, mit Heinrich Heine 1832.
Im Grunde hat es im 19. Jahrhundert begonnen, also bis dahin, ich meine, das beginnt natürlich lange vor der Zeitrechnung, dass der Knochen als Schlagwerkzeug benutzt wird und dann eben nicht nur zum Töten von Menschen, sondern auch zu anderen besseren Zwingen. Aber im 19. Jahrhundert, das ist die Wende von den Literaten, Philosophen, Dichtern als den wichtigen zentralen Figuren in der Gesellschaft, die die Gesellschaft voranbringen sollen, Goethe, Schiller und so weiter, Weimar Klassik. Er hat das ja gesagt, als Goethe starb, ne? Das Ende der Kunstperiode. Und am Ende des 19. Jahrhunderts sind es schon die Ingenieure, die Gesellschaft regieren, ne? Da haben wir den Eiffelturm und so weiter. Ja.
Dann ist die Frage, wer kommt jetzt nach den Ingenieuren?
Nein, das sind jetzt die Nerds. Also wenn ich den Begriff mal so einfach benutzen darf, ne? Entschuldigung an alle Nerds hier, geht natürlich nicht, ist nicht politisch korrekt, aber Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Es sind die Programmierer, die mit den Computern zurechtkommen und wissen und die Entwicklung auch der KI vorantreiben und so weiter. Die haben ja jetzt faktisch alles schon übernommen, also die ganze Gesellschaft, weil ja alles digitalisiert ist und alles, was digitalisiert ist, ist natürlich deren Terrain und nicht nur das. Ich meine, Ihr eigener Job ist ja in Gefahr durch die Nerds.
Es gibt ja auch Ihrer schon, vielleicht auch.
Ja, genau, die schreiben ja schon Bücher, ne? Wo bleibt mir das dann noch, Bücher zu schreiben? Und Podcasts kann man auch schon mit KI machen, also mit Avataren, und die Texte werden dann natürlich auch von der KI geschrieben und von der KI gesprochen und so weiter. Ja. Und das alles, da sind Nerds dahinter, die sonst in diesem Bereich, die ja so schlecht Gespräche führen können, ne, wie Sie sagen, nichts zu tun hatten, nichts verloren hatten. Die haben jetzt auch diese Bereiche übernommen. Also insofern kann man sagen, der Siegeszug der Ingenieure im 19. Jahrhundert hat jetzt zum Siegeszug der Nerds am Anfang des 21. geführt.
Jetzt haben wir so viel gehört über die Sprachmaschinen, es gibt schon Studien, die uns nachweislich verdummen, die uns manipulieren können und die eigentlich eine große Gefahr darstellen. Jetzt könnte man ja meinen, beim Ausblick in Ihrem Buch, was große Freude macht zu lesen, seien Sie jetzt auch ganz pessimistisch. Aber es hat mich dann gewundert, Sie blicken eigentlich ganz optimistisch in die Zukunft.
Naja, ob es ganz optimistisch ist, weiß ich nicht. Also das letzte Kapitel vor dem Nachwort, dann ist ja nun nicht gerade so optimistisch. Aber ich denke schon, dass wir uns dem nicht ganz ausliefern sollten. Also vor allem können wir nicht sagen, Hände weg davon, ist alles Teufelszeug, das hilft ja nicht. Also wir müssen dann schon fragen, was kann man pragmatisch machen? Und ich bin ja auch ausgebildeter Lehrer und ich glaube, dass wir im Klassenraum da einiges tun können und das auch tun sollten.
Wie packen wir das pragmatisch an?
Sie müssen faktisch die Maschine dazu bringen, dass sie das tut, was sie von Haus aus nicht tut. Also sie können faktisch so eine gewisse postmoderne Perspektive reinbringen, indem sie der Maschine sagen, also die sagt ja jetzt zum Beispiel, wenn sie ihnen eine Antwort gibt, soll ich dir da jetzt einen Text draus machen oder soll ich dir eine Illustration geben, ne? Was sein müsste, und das wäre, geht dann an die Adresse der Unternehmen, der KI-Unternehmen, ein Design, das dann sagt, soll ich dir das jetzt aus einer anderen Perspektive bitte nochmal beschreiben, aus der konfuzianischen oder islamischen oder buddhistischen und so weiter. Und damit ich merke, es gibt unterschiedliche Perspektiven und mit denen arbeite ich dann. Und das gibt es noch nicht. Und ob die Unternehmen das machen werden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn man das nicht vorgibt. Und wie sollte man das staatlich vorgeben? Aber das können sie natürlich im Klassenraum machen.
Wie kann der Unterricht dann aussehen, wenn wir uns das praktisch vorstellen? Also jeder ein Tablet vor sich zu haben, das ist nicht die Digitalisierung, haben wir schon darüber gesprochen. Wie kann es aussehen?
Ja, ich meine, das sollte man schon zusammen machen. Also da reicht auch ein großer Bildschirm vorne an der Wand, und dann, dass man gemeinsam sagt, okay, jetzt gehen wir mal einen Prompt so ein und geben das in diese KI ein. Und jetzt in die andere das Gleiche und gucken wir mal, was der Unterschied ist. Das gibt's übrigens. Telly ist ja die Plattform des Bildungsministeriums, wo Sie eben ein Prompt von verschiedenen Modellen beantworten lassen können und dann sehen Sie den Unterschied. Ja. Und dann können Sie das diskutieren. Warum sind die unterschiedlich? Ja? Und jetzt können Sie auch durch so ein Personal Prompt eingeben, du bist ein konfuzianischer Philosoph, antworte mir doch die gleiche Frage jetzt mal aus dieser Perspektive.
Wie kommt der Spaß da rein? Denn den nehmen Sie ja auch am Ende Ihres Buchs mit rein, damit das nicht ein trockener Unterricht ist, sondern dass man beim Entdecken all dieser Hintergründe, die hinter den Sprachmodellen stecken, dann auch wirklich Spaß und Vergnügen dran haben kann.
Ja, ich wüsste nicht, wie das nicht Spaß machen kann, wenn man detektivistisch da vorgeht und sagt, jetzt gucken wir mal, was die aus der anderen Perspektive sagen und dann überlegt, warum gibt es jetzt eine andere Antwort auf die Frage, was hältst du von Ehe für alle oder von Schwangerschaftsabbruch und so weiter. Und dann kommt man von dem Spaß natürlich dann auch schnell zu dem Philosophischen, indem man dann eben darüber spricht, woraus jetzt die verschiedenen Daten kommen, aus verschiedenen Kulturkreisen und so weiter und wie eben dann andere Antworten daraus resultieren und wie wir jetzt damit umgehen.
Also was ich daraus höre, es hilft in jedem Fall, wenn wir mehr darüber sprechen.
Wenn wir mehr darüber sprechen, und deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben, ja, aber nicht nur mehr darüber sprechen, sondern wenn wir es auch mehr praktizieren. Und das ist dann eben die Aufgabe für Best Practice im Bildungssystem.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag, Roberto Simonowski.
Es war mir ein Vergnügen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.